Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Kölner NS-Dokumentationsstätte in zentraler Lage im sogenannten LD-Haus war von 1935 bis 1945 Sitz der Kölner Gestapo. Ein sogenanntes Hausgefängnis mit 10 Zellen im Keller ist erhalten geblieben. Heute ist das LD-Haus Gedenkstätte und auch ein Haus für Erinnern und Demokratie mit Wechselausstellung. Neu eröffnet hat gerade eine Ausstellung, die an eine Vorgängerausstellung vor 50 Jahren anknüpft, nämlich über die Kölner Widerstandsgruppen im NS-Staat. Diesmal wird aber anders gefragt, nicht nach Kritik am NS-Staat, sondern im NS-Staat. Und die konnte durchaus niedrigschwelliger sein. Musste nicht aus Flugblattaktionen von Kommunisten oder sozialkritischer Kunst bestehen. Historiker Janosch Steuwer hat Fälle zusammengetragen, zeigt, wie Menschen und Behörden auf Kritik im Nationalsozialismus reagierten. Sie fragen also quasi nach hinnehmbarer Kritik.
Also was macht das Regime, wenn es auf Kritik stößt? Und da gehört schon diese harten Sachen, die Sie sagen, gehören natürlich auch zu. Ne? Also es gibt in der Ausstellung auch Beispiele von Kommunisten, die Flugblätter verteilen und so weiter. Aber das Phänomen ist halt diffuser, vielfältiger. Es geht auch um alltägliches Sprechen. Es geht um so Fragen, was kann eigentlich öffentlich gesagt werden? Ja, also wo sind die Grenzen für Künstler, für Priester oder so? Also Leute, die auch öffentlich sprechen. Es geht um so kollektiven Unmut. Also wie steuert man den vielleicht? Was mit Unzufriedenheiten und so weiter? Weniger mit Blick darauf, was ist diese Kritik, sondern mit Blick darauf, was macht das Regime und wie reagiert das eigentlich, wenn es auf sowas stößt.
Wenn jemand heimlich Feindsender hört, BBC, ist das noch unverdächtig. In dem Moment, wo er aber angeschwärzt und verpfiffen wird, also denunziert wird, ist es öffentlich. Fällt darunter auch sowas wie öffentlicher Unmut auf den Straßen über Mangelversorgung oder, ich nenne das jetzt mal sehr salopp, Hausfrauengeschnatter beim Bäcker?
Ja, genau. Also wir unterscheiden so 4 Bereiche, in denen das Regime reagiert oder unterschiedlich reagiert. Und einer davon ist, den nennen wir Widerspruch unterdrücken. Das ist so ganz klassische, die politische Infragestellung des NS-Regimes. Also Kommunisten, die Flugblätter verteilen oder Leute, die wegen Hochverrats Bemühungen angezeigt werden, also illegale Strukturen aufbauen oder ähnliches. Aber daneben gibt es eben andere Bereiche, zum Beispiel Gemecker oder Meckerei steuern. Ja? Also das meint dieses ganze politische Alltagssprechen, wo eben ganz viele Momente auftauchen, die entweder kritisch sind oder als Kritik ausgelegt werden können. Also häufig ist das den Leuten noch gar nicht so richtig klar. War das jetzt was man sagen durfte? Ist das kritisch oder ist das nicht kritisch? Und so das Regime eben ganz anders reagiert. Also während es politischen Widerspruch mit all seiner Gewalt versucht zu unterdrücken, ist es bei dieser Alltagskommunikation eher in so einer Position des Streitschlichtens ganz häufig. Also weil da Nachbarschaftsstreite ausgetragen werden, die gar nicht so politische Dimensionen haben, aber die eben politisiert werden vom NS-Regime.
Kriegen Sie es hin, ein paar Beispiele zu nennen? In welchen Bereichen wurde was geduldet und wo war die Grenze überschritten?
Es geht zum Beispiel um Priester und was die in ihren Predigten sagen, also sogenannte Kanzleivergehen, wo darauf geachtet wird, dass die Kirche sich an die Absprache hält, mit dem NS-Regime getroffen ist, nämlich keine politischen Äußerungen zu machen, also sich nur auf religiöse Fragen zu beziehen. Also das erfordert ein Aushandeln. Wo ist diese Grenze eigentlich? Also was ist religiös? Was ist politisch? Warum ist das ein Problem, wenn man in der Öffentlichkeit zum Beispiel noch in Uniform auftritt oder so? Also dieses Verhandeln des noch öffentlichen Sarg- und Zeigbaren. Das kann man an Kirchenfällen sehr gut beobachten, aber auch an so Fällen zum Beispiel der sogenannten unangepassten Jugendlichen, die in Köln ja sehr populär sind, die man auch als Oppositionelle, als Kritiker identifiziert des NS-Regimes, aber Probleme hat, das eigentlich genauer zu bestimmen, weil inhaltlich ist das gar nicht so richtig greifbar. Was da provoziert, ist das Auftreten, also die mangelnde Bereitschaft, sich in die HJ oder andere NS-Verbände einzugliedern, sondern ja selber in Gruppen unterwegs zu sein und so weiter. Also das sind zum Beispiel Fälle. Und auf der anderen Seite gibt es, das finde ich eigentlich mit die spannendsten im Bereich des politischen Sprechens, eben häufig Fälle, wo gar nicht so klar ist, also den Leuten gar nicht so klar ist, war das jetzt Kritik oder nicht. Es gibt einen tollen Fall, der spielt in einem Zeitungslesesaal, also damit lesen Leute Zeitungen noch nicht unbedingt zu Hause, sondern häufig eben auch in den Lesesaalen, die Presse bereitstellt. Und da unterhalten sich dann 2 Leute auf der Lektüre ausgehend über Politik, über die Saarlandabstimmung 1935 und gehen dann auseinander. Und die Aussagen zeigen dann, wie die anfangen zu überlegen, war das jetzt okay oder war das nicht okay, was da gesagt wurde. gesagt worden ist. Und es ist dann das Verhalten von einem der beiden Personen, die sich umschaut, die wegläuft und so weiter, die Angst hat, angezeigt zu werden, die den anderen dazu bringen, dem hinterherzulaufen, ihn festzuhalten und bei der Polizei anzuzeigen, weil das ja wohl eine kritische Äußerung gewesen wäre. Was ist eigentlich Kritik? Das würde ich sagen, ist das Interessanteste in diesem Fall.
Wie, Herr Stöver, reagiert die Propaganda darauf? Die hat das ja auch mitgekriegt. Gibt es da einen Reflex?
Ja, es gibt einen zweifachen Reflex. Also das eine ist, dass sie versucht, eben den Leuten beizubringen, was richtige Kritik ist. Also es gibt, nachdem sich das NS-Regime fest etabliert hat, so im Frühjahr 1934, eine große Kampagne gegen Meckerer und Miesmacher, wie die heißt, die sehr interessant ist, weil das Regime eben sehr offen sagt, dass auf der einen Seite Kritik verboten sein soll, alle Leute sollen dem Regime folgen, auf der anderen Seite ihnen aber auch klar ist, dass sie nicht einfach das Denken der Leute vollständig unterdrücken können. Und auf der anderen Seite reagiert die Propaganda damit, dass sie versucht, kollektiven Unmut frühzeitig zu begegnen. Das Regime beobachtet eben kollektive Stimmungslagen, um auf Unmut frühzeitig zu reagieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Arbeiter sich über mangelnden Lohn beschweren oder so, dann reagieren Sie darauf eben durch Propagandakampagnen, die versuchen, Arbeitern eine richtige nationalsozialistische Haltung beizubringen und damit mögliche entstehende Kritik im Keim zu ersticken.
Wie wirkt sich sowas dann insgesamt vielleicht auf unsere Gedenkkultur aus? Werden wir dann künftig vielleicht mehr erinnern als in Anführungszeichen nur den 20. Juli, sondern vielleicht auch auf lokaler Ebene ganz andere Ereignisse?
Ja, die Frage ist, also zum einen geht es um eine Blickweitung, auch über prominente Fälle des Widerstandes hinaus. Auf der anderen Seite geht es uns darum, diesen Widerstandsbegriff zu problematisieren. Also der eben, das zeigt die Ausstellung auch, eine sehr spezifische Geschichte hat und kein zeitgenössischer Begriff ist. Also im Nationalsozialismus sprechen weder die Gegner des NS-Regimes noch das NS-Regime selbst von Widerstand oder dem Widerstand, dem sich irgendwie gegenübersteht, sondern der Begriff kommt aus dem Ausland, der kommt erst ganz am Ende des Krieges nach Deutschland, ist erstmal ein Fremdwort, was die Leute dann erst nach dem Ende des Nationalsozialismus, als sie sich gegenüber den Alliierten erklären müssen und als man danach sucht, was ist denn das andere Deutschland, worauf können wir unsere politische Erzählung des Gemeinwesens noch stützen, den man erst dann beginnt, für sich zu vereinnahmen. Und der eben dadurch eine sehr klare Opposition die ganze Zeit herstellt zwischen Kritik und Nationalsozialismus. Ja, also auf der einen Seite die guten Leute, die kritisch sind, auf der anderen Seite das terroristische Regime und die durch Propaganda und Terror beherrschten Massen. Das, was wir versuchen mit dieser Perspektivdrehung, ist, dieses Bild aufzubrechen und eine Frage aufzuwerfen, nämlich wie wir auf der einen Seite also den Mut und der Gegenwehr von Personen weiter erinnern können und das auf der anderen Seite aber vielleicht in einer neuen Form tun können, die nicht immer dieses verkürzte Bild des Nationalsozialismus von einem Terrorregime, in dem nur Einzelne Mut fanden, Kritik zu äußern, zu wiederholt, sondern eben klar macht, nein, auch der Nationalsozialismus ist eine viel komplexere Gesellschaft, in der Kritik durchaus ein Alltagsphänomen ist und das eben in bestimmten Konstellationen zu Gewalt führt, aber nicht in allen.
Sagt Janosch Stöver vom Kölner NS-Dokumentationszentrum über die Ausstellung Kritik im NS-Staat.